Preiswerte Milch ist schuld daran, dass auf der Erde das Wasser knapp wird. Echt jetzt? Die Kettenreaktion. Also, so kann mein Tag anfangen. Milchkaffee, lecker Müsli, mit Joghurt drin, I love it. Und Millionen andere Deutsche auch. Die lieben das auch, so zu frühstücken. Rund 200 Milliarden Liter Kuhmilch trinkt die Menschheit pro Jahr. Wir Deutschen allein 4 Milliarden. Mein Gott, 4 Milliarden Liter Milch. Und wenn man den Verpackungen glaubt, dann kommen diese viele Milliarden Liter, ja alle, von glücklichen Kühen, die auf saftigen Almwiesen leben, direkt aus unserer Region. Also, die Almwiesen scheinen offenbar viel, viel größer zu sein, als ich bisher dachte. Aber hey, ihr wisst es ja sowieso schon längst, was auf der Verpackung abgebildet ist. Das ist oft Verarsche. Also gucken wir mal genauer hin, wo die Milch herkommt und was das mit der Welt, dem Wasser und uns so macht. Was macht die Milch mit dir, Sabine?
Also ich würde sagen, so im Latte Macchiato oder als Bergkäse würde ich sagen, Milch macht mich glücklich.
Tja, und wir wollen natürlich alle, dass Sabine glücklich ist. Mein Name ist Dirk Steffens und ihr hört die Kettenreaktion. Der Geowissenschaftspodcast, der auseinanderfriemelt, wie und warum in der Welt der Wissenschaft das eine zum anderen führt. Warum in der Natur tatsächlich alles mit allem zusammenhängt, eine Kettenreaktion habt. Manchmal sind die Zusammenhänge offensichtlich, manchmal aber auch nicht. Und dann weiß man gar nicht so genau, warum das eine jetzt schuld am anderen ist und ob das überhaupt so ist. Also, das ist dann irgendwarum so, wie meine schlaue Frau sagen würde, die hier neben mir sitzt und den wissenschaftlichen Teil unserer Ehe verkörpert.
Tja, und irgendwarum ist die Kuh zum Klimakiller geworden, obwohl das gar nicht so sein müsste.
Jetzt im Ernst, ihr habt zu Hause irgendwarum gesagt, wenn man nicht wusste, woran es liegt?
Aber das ist doch logisch. Es gibt irgendwo, irgendwer, irgendwas. Und dann müsste es doch auch irgendwarum geben. Ist jedenfalls ein sehr, sehr, sehr sinnvolles Wort.
Ja, okay, also irgendwarum. Aber zurück zum Thema. In dieser Folge geht es ja um was ganz anderes, nicht um Linguistik. Und wir möchten vorne anfangen, um alles zu verstehen. Und in diesem Fall beginnt die Geschichte vorne mit mir, also mit Mini-Mi, Klein Dirk, der ja ein Junge vom Land ist. Ich mag Kühe. Ich bin unter Kühen aufgewachsen, in einem Dorf namens Aslamoor, ein 200-Bauernseelendorf in der norddeutschen Tiefebene. Übrigens, unser Haus stand 3 Meter unter dem Meeresspiegel. Der Anblick schwarz-weißen Fleckviehs, der Geruch von Mist, das rhythmische Pumpen dieser Melkanlagen, das Traktorknattern, Dieselgeruch in der Nase und Gummistiefel an den Füßen, das fühlt sich für mich nach Kindheit an. Also erstmal gut. Als Butsche, so sagt man bei uns in Norddeutschland, als kleiner Junge habe ich gelernt, wie man Euter abwischt, wie man mit der Hand anmelkt, wie man den Melkautomaten aufsetzt, weißt du so, na, der muss ja gut und fest sitzen. Und wie man ruhig bleibt, wenn die Kuh einem mit dem kotverschmierten Schwanz ständig das Gesicht durchpeitscht. Die haben ganz schön Power im Schwanz, das glaubt man nicht. So war das, da komme ich her. Und deshalb mag ich Kühe. Aber wenn ich heute mit Klimaforschenden rede, dann heißt es immer, ja, puh, das Rindfleisch, uiuiui, und die Milch, naja, auch nicht gut. Und diese Massentierhaltung, ach nee, und die Futterpflanzen und so weiter und so weiter. Unterm Strich, diese Rinder, die sind so irre klimaschädlich mit ihren Methanrülpsern und Furzen und die brauchen so viel Wasser, das ist fürs Klima gar nicht gut. Tja, und da frage ich mich manchmal, was ist denn da jetzt los? Ist Milchtrinken das neue Rauchen oder was? Um das zu beantworten, sind Sabine und ich dahin gefahren, wo es keine Almen gibt, überhaupt keine Wiesen, auch keinen einzigen Fluss. Nichts, wirklich gar nichts, was eine Kuh glücklich machen könnte. Wir sind los nach Saudi-Arabien. Und mitten in der saudischen Wüste, nahe der Rub al-Khali, das ist die größte Sandwüste der Welt. Also viel lebensfeindlichere Orte gibt's gar nicht auf diesem Planeten. Also da lebt jetzt wirklich mal nix. So gut wie niemand, weil es eben so bullenheiß und staubtrocken ist. Also jedenfalls steht an diesem unglaublichen Ort was? Ein Kuhstall. Und jetzt haltet euch fest, liebe Leute, in diesem Kuhstall an dem unmöglichsten Ort der Erde stehen 50.000 Milchkühe. 50.000 auf einem einzigen Hof auf der Al-Safi-Farm. Das ist tatsächlich eine der größten Milchfabriken der Welt. Die stand sogar schon mal im Guinness Book of Records. Und jetzt nochmal zum Eingravieren. 50.000 schwarz-weiße Holsteiner Milchkühe in einem der trockensten Länder der Welt, wo es keine einzige Wiese gibt. Als wir die Reise dahin geplant haben, was hast du dir dabei gedacht, Sabine?
Die Spinnen, die Saudis, habe ich mir wahrscheinlich erst mal gedacht. Aber es ist ja wie überall, wenn man genauer hinguckt, ist die Sache natürlich nicht so einfach.
Tja, das ist unser Leben als Wissenschaftsjournalisten. Einfach sind Sachen eigentlich nie, wenn man genauer hinschaut. Wir sind also hin zu diesem Hyper-Mega-Stall und haben den Stallmanager getroffen. Der heißt Abdul Rahman Al-Mutlak.
So good to see you.
Hello, how are you?
So, and here we are. So many cows. I'm like talking about the largest integrated milk farm on planet Earth. Of course, I have to ask, how many cows do you have? How many animals live here?
The total head, it is around 46,000 to 55,000, according to the season.
Abdul Rahman bestätigt also die Zahl, die wir dann zu Hause recherchiert hatten. Manchmal sagt er, seien sogar noch mehr Kühe da. Puh, tja, aber wie gesagt, ich mag Kühe und freue mich immer, wenn ich auf meinen Reisen um die Welt welche sehe. Auf der Al-Safi-Farm habe ich dann auch eine mit der Uhrnummer 162444 kennengelernt. Namen gibt den Tieren dann natürlich niemand, es sind viel zu viele. Die kriegen einfach Kennnummern und tauchen nur als Zahlen und Daten in die Bilanzen auf. Also nicht mehr als Geschöpfe, als Wesen, denen man vielleicht mit ein bisschen Liebe oder so begegnen kann. 162444 hat jedenfalls genau wie die 49.999 anderen durch ein absurdes Missverständnis globalen Ausmaßes mitten in der saudischen Wüste ihr erstes Mu gemacht und nicht auf einer saftigen Wiese in Schleswig-Holstein. Und da fragt sich natürlich jedes vernünftige Rindvieh, wie konnte denn das passieren?
Jeder vernünftige Mensch fragt sich das natürlich auch.
Tja, irgendwann halt. Weil mit modernster Agrartechnik ja scheinbar nichts mehr unmöglich ist. Diese Technik, die verwandelt die Wüste in ein Land, in dem Milch und Joghurt fließen.
Ja, es ist möglich, aber die Frage, ist es auch sinnvoll?
Tja, fragt euch das vielleicht mal selbst. Würdet ihr in der Rub al-Khali einen Bauernhof gründen? Nö? Naja, ich auch nicht. So viel steht fest. Aber Abdul Rahman findet das schon sinnvoll. Und er ist auch stolz wie Bolle auf seinen Betrieb. Ich meine, zugegeben, das ist beeindruckend. Bis zu einem Kilometer lange Ställe. Fütterung, Melkstation, alles voll digitalisiert.
All, if you see all the cows, he have AirTag, electronic AirTag. We reading how many eating, how many producing, what insemination, what is medicine give him, anything we are controlling by computers.
Bis zu 800.000 Liter Milch pro Tag geben die Al-Safi-Kühe. Und die gehen dann direkt in eine Pipeline, diese 800.000 Liter, und zack rüber in die Danone-Fabrik, die nebenan steht, wo Roboteranlagen daraus Joghurts, Fitnessdrinks und sowas machen. Und die werden dann in der gesamten Golfregion geschlürft. Das ist ein Multimillionen-Euro-Business. Jetzt ist Landwirtschaft ja überall auf der Welt inzwischen eine große Industrie. Aber ich muss zugeben, was mich da in der Wüste irgendwie fertig gemacht hat, diese Kühe, ich meine, das sind Holsteiner, Fleckvieh, schwarz-weiß. So wie die früher bei mir in Aslamor. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, wie so eine mutierte Albtraumversion von den Kühen meiner Kindheit. Die sehen nämlich ähnlich, aber doch ganz anders aus.
Tja, das Holstein-Rind aus deiner friesischen Heimat hat es zur Milchkuhrasse Nummer 1 auf der ganzen Welt gebracht.
Ja, das überrascht mich als stolzen Norddeutschen jetzt erstmal gar nicht. Aber aufgepasst, Frau Doktor, sie macht uns jetzt schlau. Unboxing Science.
Ja, okay. Also systematisch reden wir hier über das Hausrind Bos Taurus. Wiederkäuer, Hornträger und Nachfahre des schon ausgestorbenen Auerochsen.
Tja, der ist so gut wie weg.
Also die Rasse Holstein ist weltweit die wichtigste Milchviehrasse und zwar mit Abstand. 90% der Weltmilchproduktion stammt nur von diesen Kühen, musst du dir mal vorstellen.
Ja, überall auf der Welt trinkt man dieselbe Milch.
Ja, von einer Rasse. Jede einzelne von diesen Kühen produziert im Durchschnitt so rund 10.000 Liter Milch jedes Jahr. Und die Kühe sind sehr groß, haben lange Beine und wenig Muskeln.
Entschuldigung, wenn ich mal kurz unterbreche. Das ist der Unterschied zu meiner Jugend. Die Kühe damals waren viel kleiner, obwohl es dieselbe Rasse war. Und die waren auch dicker. Die hier sehen aus wie so ein bisschen, wie soll ich sagen, so zu groß geratene Models mit einer Essstörung und zu großen
Eutern. Das ist auch so, und in landwirtschaftlichen Fachartikeln beschreibt man das dann zum Beispiel so: Ein dauerhaft fest ansitzendes, gut melkbares Euter ist Voraussetzung für viele Laktationen mit hoher Milchleistung. Und übrigens, ich als Zwillingsmutter weiß sogar, wie sich eine hohe Laktation anfühlt. Die Zucht dieser Holstein-Rasse hat eine renditestarke Leistungskuh geschaffen, die aufgrund ihrer hohen Fruchtbarkeit über viele Laktationszyklen nutzbar ist und sich durch hohes Futteraufnahmevermögen mit optimaler Futterverwertung auszeichnet. Soll heißen, die Energie geht ins Euter und nicht in die Muskeln.
Ja, auch sprachlich sollten diese Landwirtschaftsartikelschreiber nochmal an sich arbeiten, okay?
Aber auf einschlägigen Tierschützerseiten liest sich das dann eher so: Die primär auf Steigerung der Milchleistung abzielende Zucht führt zu einem genetischen Antagonismus zwischen Milchleistung und Futteraufnahme, mit der Folge chronischer Unterernährung und negativer Energiebilanz.
So, und jetzt mal auf Simpeldeutsch, also in meiner Sprache: Das, was die da gemacht haben mit den Holsteinern aus meiner Kindheit, das grenzt an Qualzucht. Weil diese Euter absurd vergrößert sind und Tiere wie meine saudische Freundin 162444 damit kaum noch laufen können und auch sonst gerne mal an vielerlei verschiedener Zuchtkrankheiten leiden können. Aber so ist das eben, wir müssen ehrlich sein, wenn es billig sein soll. Die Agrarindustrie will und braucht, wenn man sie so betreibt, wie das heute ist, genormtes Hochleistungsvieh. Also idealerweise ist die eine Kuh genauso wie die andere. Und da geht es dann nicht darum, die Kühe glücklich zu machen, sondern da soll der Buchhalter glücklich gemacht werden, der Controller. Tierwohl wird meist erst dann zum Thema, wenn es sich auch betriebswirtschaftlich lohnt. Das ist eine wichtige Lektion überhaupt für den Tierschutz. Also man muss das irgendwie lohnend machen. Ein Beispiel dafür: Wenn es sich lohnt, wird es gemacht, gut für die Kühe, ist die Kuhkühlung, die Abdulrahmans Team installiert hat. Das ist so ein feiner Wassernebel, in dem die Rinder mal so richtig chillen können.
The cooling is very important. We have high temperature, we lose a lot of production. But when we keep it 25 to 30 centigrade, we reach high producing.
Ja, gekühlte Kühe geben fast 40 Liter am Tag. Und ungekühlt schaffen die Kühe nicht mal die Hälfte. Ich meine, das ist ja auch kein Wunder. Also 50 Grad Außentemperatur oder noch mehr, das geht ja wirklich auf keine Kuhhaut. Und man muss sagen, ansonsten ist das mit dem Tierwohl da gar nicht so schlecht in diesem Stall. Die Tiere können sich frei bewegen, die können jederzeit raus. Okay, ist ein bisschen zu heiß, aber dann drin gibt's die Kuhkühlung. Und verstehst du, was ich sagen will, Sabine, mit diesem Witz?
Ja.
Die Kuhlung, verstehst du? Kühl, Kuh, Kuhlung? Ja. Egal.
Es ist nicht so witzig.
Na gut, dann die Fakten. Um 1 Liter Milch herzustellen, benötigt man viele hundert Liter Wasser. Außerdem brauchen 50.000 Kühe jeden Tag ungefähr 1.300 Tonnen Futter. In einem Land, ich erinnere nochmal daran, ohne einen einzigen Fluss. In einem Land, in dem kein einziger Grashalm frei rumläuft. Wie kann das funktionieren? Naja, früher haben die Saudis die Grundwasserreserven unter der Wüste angebohrt, um dann damit künstlich bewässerte Felder anzulegen. Und das waren ja viele Milliarden Liter, also sehr altes, fossiles Wasser da unter dem Sand. Aber man hat so viel verbraucht, dass es innerhalb weniger Jahrzehnte schon fast aufgebraucht war. Also ist jetzt schon wieder Schluss mit grüner Wüste, die ist wieder sandgelb. Und das Futter, das muss nun komplett importiert werden. 1.300 Tonnen jedem einzelnen Tag. Futterpflanzen aus über einem Dutzend Länder, die über den halben Globus verstreut sind. Ich meine, ich habe es mir jetzt mal erspart, die Klimabilanz der Wüstenmilch genau auszurechnen. Das ist eine einzige Katastrophe. Dafür reicht der gesunde Menschenverstand. Es ist eine Katastrophe, weil die Saudis mit dieser Methode eben auch noch Flächen in anderen Ländern verbrauchen. Und Wasser. Jetzt mal kettenreaktionsmäßig zusammengefasst. Alle Menschen wollen Milch und Fleisch. Dafür wird die Landwirtschaft industrialisiert und globalisiert. Dadurch werden überall die Anbauflächen und das Wasser knapp. Und außerdem entsteht dabei auch noch ganz, ganz viel Treibhausgas. Und das ist natürlich nicht nur in Saudi-Arabien so, auf der Al-Safi-Farm, sondern überall auf der Welt. Überall wird Landwirtschaft mehr und mehr zu einer Großindustrie. Ich meine, unsere Expedition in die Wüste, die ist nur ein besonders extremes Beispiel. Und in Sachen Tierwohl, ich habe schon erwähnt, sogar eher ein gutes Beispiel. Im Prinzip läuft das alles bei uns ja auch nicht anders. Ich meine, das sind eine Handvoll große Unternehmen, die das Essen der Menschheit kontrollieren. Das sind Unternehmen wie Cargill, Nestle, Wilmar, Kraft, Tyson und noch ein paar andere. Dieser ganze Nahrungsindustriekomplex, der setzt Milliarden, ach was rede ich, Milliarden, Billionen pro Jahr um und ist weltweit für etwa 1/3 aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und da kann dann der einzelne Bauer auch überhaupt nichts am System ändern. Die Bauerei, Die hat es im Gegenteil sogar besonders schwer inzwischen. Überleg doch mal, Sabine, was da durch Dürren, Überflutung, Starkregen, Unwetter, Waldsterben und all diesen anderen Katastrophen an landwirtschaftlichen Werten verloren geht. Also Geld, das die Bauern nicht mehr verdienen. Und es ist für die wirklich schlimm. Und deshalb finde ich ja immer, Bauernbashing ist ganz blöd. Es ist ungerecht. Wir wollen alle preiswert im Supermarkt gute Lebensmittel einkaufen. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir einfach zugeben, nur mit idyllischen Ökohöfen, auf denen der Umweltschutz wirklich wichtiger ist als die Wirtschaftlichkeit, können wir weder so viel noch so preiswert produzieren und wir müssten dann also im Supermarkt alle mehr bezahlen.
Stimmt. Und deshalb muss man die industrialisierte Landwirtschaft ja auch differenziert betrachten. Immerhin hat sie es geschafft, dass wir innerhalb weniger Jahrzehnte die Nahrungsmittelproduktion der Welt vervielfachen konnten. Jedem Menschen steht heute, statistisch gesehen, dreimal so viel Essen zur Verfügung wie noch vor 60 Jahren. Würde das alles gerecht verteilt, müsste es gar keinen Hunger auf der Welt geben. Also ohne das moderne Agrobusiness wäre es nicht mal theoretisch möglich, uns 8 Milliarden Menschen satt zu machen. Und jetzt das große Aber. Das globale Ernährungssystem ist nicht nur, wie du gesagt hast, ein Klimakiller. Es ist auch eine der Hauptursachen für die Abholzung der Wälder und verbraucht bis zu 70% des weltweiten Süßwassers.
70?
Ja, 70.
Wow.
Aber ganz schlimm sind auch die negativen Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Ich habe hier eine Studie der Europäischen Umweltagentur aus dem Jahr 2019, die Landwirtschaft ganz klar als Ursache Nummer 1 für den Rückgang der Arten in Europa benennt. Stichworte dazu, kennst du, sind immer die gleichen: Monokulturen, Pestizide, Bodenverdichtung durch schwere Maschinen, die Bearbeitung begünstigt die Erosion, Gülle und Dünger belasten.
Ja, ja, okay, habe ich verstanden. Du kannst aufhören, ist ja eine Horroraufzählung, aber das hilft ja nichts. Wir alle müssen essen. Sonst sterben wir. Und es ist doch echt absurd, dass ausgerechnet die Lebensmittelproduktion, deren Sinn es ja ist, uns am Leben zu halten, nun zu einer Bedrohung für unser Leben wird. Also lass uns doch bitte mal über Lösungen reden. Was geht?
Ja, zum Beispiel Konsumverhalten. Das ist ein großer Hebel.
Klar, ist nicht neu, gecheckt, da geht was. Wer es sich leisten kann, der sollte Bio-Siegel-Rindfleisch kaufen, weniger wegschmeißen. Insgesamt weniger Fleisch essen, auch eine gute Idee, weniger Milchprodukte. Wäre übrigens auch gut für die Gesundheit.
Wie bei uns daheim zum Beispiel. Du bringst mir ja immer Milchkaffee ans Bett und seit Jahren nur noch Hafermilchkaffee. Und wir finden ihn auch schon sehr lange viel leckerer als, was sagst du immer so schön, als Rinderdrüsensekret.
Ja, so ist es ja. Ich finde tatsächlich inzwischen Hafermilch schmeckt besser, wenn man mal seine eigene gute Marke gefunden hat, die man mag. Wobei, kleine Abschweifung, das Zeug ist ganz schön teuer, diese Hafermilch. Also in unserem Supermarkt, und wir haben nur einen im Dorf, ungefähr 2,5 Mal teurer als Kuhmilch. Das ist doch Wahnsinn. Und noch wahnsinniger, der Staat ist mit Schuld daran an diesen irren Preisen für Hafermilch. Also, dass ich im Supermarkt 19% Mehrwertsteuer auf Hafermilch zahlen muss, aber nur 7% auf Kuhmilch, die dann aber gewaltige Umweltfolgekosten hat, also Milliarden Euro Folgekosten, die ja uns alle belasten, weil das ist ja das gülleverschmutzte Grundwasser, das gereinigt werden muss und dieser...
Du kommst jetzt vom Thema ab, ne?
Okay, sorry, aber Fehlsubventionen. Also die vielen Milliarden, die wir Steuerzahler aufbringen müssen, um umweltschädliche Produkte künstlich billiger zu machen, das regt mich halt auf. Aber du hast recht, bewusster Konsum kann helfen. Das ist ein Hebel.
Das funktioniert ja auch schon. Immerhin hat sich trotz des Preises der Absatz von Hafermilch in nur 4 Jahren mehr als verdoppelt. Darf man eigentlich noch Hafermilch sagen oder muss man irgendwie Drink oder irgend sowas sagen?
Oh ja, diese Namenshuberei.
Egal.
Aber dieser Hebel des Konsums, der reicht leider nicht aus, um die Welt zu retten. Wir zwei, Sabine und ich, haben uns überall auf der Welt neue landwirtschaftliche Technologien angeschaut. Es gibt sehr viele. Vertical Farming, da braucht es kaum Wasser und kaum Chemie fürs Gemüse. Wir haben uns Insektenzucht angeguckt in Afrika, in Deutschland, fürs Tierfutter Insekten benutzen. Digitales Präzisionsfarming, damit kann man dann den Einsatz von Pestiziden verringern. Ich war in San Francisco und habe neulich zum ersten Mal In-Vitro-Fleisch gegessen, also so ein Hähnchensteak aus dem Labor. Das ist kurios, es ist echtes Fleisch, das auch so schmeckt, aber nicht von einem Tier stammt, also jedenfalls nicht direkt. Und dann natürlich die ganzen Fleischersatzprodukte. Das ist alles gut. Das sind alles kleine Schritte. Aber es reicht alles nicht aus. Leider, leider, leider.
Und deshalb habe ich dich mit nach Brandenburg genommen.
Ja, das war cool. Ausgerechnet Brandenburg. Da waren wir auf einem Bauernhof. Und zwar dem von Benedikt Bösel. Der hat auch Kühe. Aber diese Kühe sind keine Klimakiller, sondern Klimaschützer. Also zumindest ein bisschen. Gut und Bösel, so heißt der Laden von ihm, das ist ein etwa 3000 Hektar großer regenerativer Bauernhof in Brandenburg. Benedikt hat aus einem heruntergekommenen DDR-Genossenschaftsbetrieb ein Showcase gemacht für eine ganz neue Art der Bodenbewirtschaftung. Und da werden Methoden ausprobiert, die überall und sofort einsetzbar sind. Also man muss dafür jetzt nicht erstmal milliardenschwere Anlagen irgendwo bauen. Und ich sag mal so, das ist der Hot Shit in der Welt der Misthaufen. Und nur mal ein Beispiel, das mich besonders beeindruckt hat. Rotierende Rinderherden. Auf Angeberenglisch Mob Grazing, hört sich cool an. Rinder können nämlich die Bodenqualität sogar verbessern, wenn sie eng auf der Wiese beieinander stehen und immer nur kurz da grasen dürfen. Und so hört sich das an, wenn man mit Benedikt mal raus auf die Weide geht. Und dann rennen die Kühe los, weil sie so einen Heißhunger haben auf dieses frische, leckere Gras. Dreimal am Tag mindestens werden sie umgetrieben. Die Weide, die ist in ganz kleine Parzellen aufgeteilt und auf jeder Parzelle wird dann nur ein paar Stunden lang gegrast. Denn steht die Kuh zu lange rum, ist es für den Boden dumm.
Was wir versuchen, ist im Grunde genommen nachzustellen, wie die Tiere auf das Ökosystem einwirken würden, wenn es uns Menschen gar nicht gäbe. Und Wiederkäuer, gerade in diesen größeren Gruppen, würden immer eng zusammenstellen und immer in Bewegung sein. Was dann passiert, ist, dass sie die Pflanzen eben nur oben abweisen und dann die nächste Kuh vielleicht noch einen zweiten Biss macht, dass der Rest aber dann umgetrampelt wird.
Und nach dieser Fressattacke haben die Pflanzen dann 2 bis 3 Monate Zeit, um sich zu regenerieren. Und was dann kommt, das ist Botanik. Und wer hat Botanik studiert? Meine liebe Fachfrau.
Ja, der Erfolg dieser Methode, übrigens auch Kurzumtriebsbeweidung genannt, liegt in einer biologischen Besonderheit von Gras. Die meisten Pflanzen versuchen ja, sich gegen Fressfeinde zu schützen. Mit Dornen, Stacheln, Gift oder einem miesen Geschmack oder so. Nur Gras eben nicht. Es bietet sich den Weidetieren so richtig an, als wolle es gefressen werden. Und das stimmt eben auch. Denn kaum wird es oben abgebissen, legt es unten einen Zahn zu. Gras kompensiert den Verlust vor allem durch ein verstärktes Wurzelwachstum, was ihm hilft, konkurrierende Pflanzen zu verdrängen. Nebeneffekt: Der Boden wird nährstoffreicher, humusreicher, artenreicher, speichert mehr Treibhausgase und ist sicher vor Erosion.
So, liebe Leute, also müssen wir mal lieber wieder ein altbekanntes Klischee aus dem Klimaschutz über Bord werfen. Kühe müssen gar nicht unbedingt klimaschädlich sein. Also im Klartext, wer die Rinder so hält wie der Benedikt, der kann dem Klima helfen oder zumindest schadet dem Klima weniger. Bei Gut und Bösel sind Gras und Boden dadurch messbar produktiver geworden. Und durch diesen unkonventionellen Herdentrieb, den die da machen, durch dieses Umtreiben auf der gleichen Fläche, werden bis zu 4-mal so viele Rinder satt. Auf der gleichen Fläche. Nicht die Kuh ist also eine Klimasau, sondern der Mensch, der das Rind falsch hält, der das Rind in enge Ställe einsperrt, es mit Kraftfutter von Feldern mästet, die nicht nachhaltig beackert werden und all die anderen Fehler der Massentierhaltung macht. Das ist doch mal eine sehr, sehr coole Kettenreaktion. Hast gehört mit cool, ne? Kuh, cool?
Cool.
Eine coole Kettenreaktion, also finde ich zumindest. Glückliche Rinder werden satt. Die Böden werden besser, das Klima freundlicher und am Ende können wir Milch oder Fleisch ernten und essen und trinken ohne schlechtes Gewissen. Also klar, nicht in so absurden Mengen wie bisher. Ein bisschen Verzicht ist schon notwendig, aber es muss eben auch niemand komplett auf den Grillabend mit Freunden oder ein Steak von Zeit zu Zeit verzichten. Ich habe da auf der Kuhwiese so ein richtig gutes Gefühl gehabt. Ob das auf Dauer funktioniert, das wird jetzt erforscht. Aber es wäre doch wirklich ein Ding. Klimakuh statt Klimakiller.
Ja, im Grunde genommen ist das die Lösung zu allen großen Problemen. Dabei müssen die Menschen einfach verstehen, dass die Landwirte und Landwirtinnen genauso wie die Kühe der Schlüssel sind, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Und zwar auch schon heute.
Und dann noch eine wirklich schöne Geschichte zum Schluss. In Dänemark hat die Regierung vor kurzem beschlossen, die Landwirtschaft mit einer Klimasteuer für Treibhausgasemissionen ihrer Tiere zu belasten. Also, ja, wer Kühe und Schweine hält, der muss dann eine extra Steuer bezahlen. Eben weil die Massentierhaltung besonders klimaschädlich ist. Das ist ja wissenschaftlich vielfach belegt. Konkret sollen die Betriebe in Dänemark für jede Tonne CO2 aus der Tierhaltung ab 2030, das ist ja schon in ein paar Jahren, gut 40 Euro zahlen. Und dieser Betrag steigt dann weiter bis 2035 auf sogar gut 100 Euro pro Tonne.
Da gab es bestimmt heftige Bauernproteste.
Ja, das wäre vielleicht bei uns so, aber nicht in Dänemark, da gab es gar keine Proteste. Denn gleichzeitig sinkt die Einkommenssteuer für die Landwirte. Also unterm Strich müssen die nicht unbedingt mehr bezahlen. Aber die bezahlen jetzt für eine bessere Sache. Und vor allem die Bauernschaft, die war von Anfang an in die Planung involviert. Die haben das alles mitentwickelt und finden es deshalb auch überwiegend gut. Und das beweist mal wieder, In diesem ganzen großen Klimaspiel, da muss man fair spielen. Man muss alle mitnehmen, weil wir halt alle auf derselben Erde leben und es deshalb gar keine Guten und gar keine Bösen gibt. Wir müssen aufhören, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern uns die Hände geben. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen Glückskeks philosophisch an, aber so ist nun mal. Nirgendwo kann man gegeneinander arbeiten, viel erreichen. Und bei Gut und Böse sowieso nicht.
Die Landwirtschaft und die Frage der Landnutzung ist die entscheidendste Frage unserer Zeit. Da kann man Hoffnung haben, da kann man Mut haben. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir das hinkriegen.
Das war Kettenreaktion, der Podcast von Geo. Ich bin Dirk Steffens.
Und ich Sabine Steffens.
Tschüss und macht es bitte so, wie Benedikt sagt, bleibt optimistisch. Denn zum Optimismus gibt es keine vernünftige Alternative.
Ciao und bis zur nächsten Kettenreaktion.
Und genau 1 Million Mal danke an unser tolles Team, Audioproduktion und Sounddesign Stefan Strüber. Produktionsleitung Gerold Teufelsdorfer. Redaktion Sabine und Dirk Steffens.
Dieser Geo-Wissenschafts-Podcast ist eine Produktion der UFA Show and Factual unter dem Label UFA Documentary.
Im Auftrag von RTL+.